Staatenloser im Drogenloch. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist jetzt wieder jemand zu Gast, der eine sehr, sehr spannende und abwechslungsreiche Geschichte zu erzählen hat. Herzlich willkommen, David.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Magst du mal kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Schauer?
Hallo, ich bin der David. Ich bin seit circa über 20 Jahren schon in Österreich, bin in Russland geboren, gehöre zu der armenischen Volksgruppe. Ich durfte vor einigen Jahren die Ausbildung als Fitnessbetreuer absolvieren und nun bin ich hier.
Ja, freut mich sehr. Wo wohnst du jetzt?
In Weiz.
In Weiz, Steiermark. Okay.
Steiermark.
Also du hast, ich mache mal so einen kleinen Überblick, was du schon unter noch vielen anderen Dingen hinter dir hast. Du hast mir erzählt, du hast um die 10 Schulen schon hinter dir oder 10 Mal Schule gewechselt. Du bist mindestens 10 Mal umgezogen. Du warst auch obdachlos für 2 Monate mal. Du warst im Jugendheim für ein Jahr. Du warst 3 Mal in Dreiskirchen, Flüchtlingslager und hast quasi keine Heimat gehabt. Also du bist mit 5 Jahren nach Österreich gekommen, habe ich das richtig im Kopf?
Genau, als Flüchtling. Mein Papa hat mich hergebracht nach Österreich. 2001 war das.
Mhm. Du warst dann 5 Jahre alt, oder?
5 Jahre alt,
ja. Und du bist aus Armenien.
Genau, ich bin in Russland geboren, aber ich gehöre zu der armenischen Volksgruppe.
Mhm. Du hast schwierigere Umstände gehabt. Dein Papa war Soldat, oder? Oder zumindest war er im Krieg?
Der war mal im Krieg, 1 Jahr lang, ja.
Was war das für ein Krieg dann?
Gegen Aserbaidschan. Das war der erste Krieg, Armenien gegen Aserbaidschan. Da ist er freiwillig in den Krieg gezogen, hat sich reingeschmuggelt als Arzt.
AG.
Er hat aber die Ausbildung nicht gehabt. Er hat sich als Arzt ausgegeben.
Ah, wirklich?
Ja.
Wahnsinn. Okay, und deine Mutter?
Die kenne ich nicht. Ich kenne nur von Erzählungen, dass meine Mutter, entweder wurde sie erschossen von ihrem Bruder, weil sie vom Islam zum Christentum übergetreten ist, oder sie war Alkoholikerin und wollte mich ins Kinderheim abgeben, wollte mich ablehnen, und mein Vater hat quasi mich dann nach Europa gebracht. Ich habe keine Bilder von ihr, ich weiß nicht, wie sie ausschaut. Ich habe auch jetzt keine emotionale Bindung, weil ich sie nie wirklich gekannt habe.
Mhm.
Da war ich 3, wie ich von ihr weg bin. Aber ich bin mit meinem Papa aufgewachsen und so kenne ich das, das Leben. Für mich war das halt die Normalität.
Wir haben ja im Titel sozusagen schon drinnen, dass du staatenlos bist. Was bedeutet das?
Also
wie wird man das?
Gute Frage, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe keine Staatsbürgerschaft. Ich bin in Russland geboren und bin dann mit dem Papa, also mein Papa hat mich hergebracht, und keine Dokumente, die Geburtsurkunde ist irgendwann verloren gegangen und ich kenne das anders nicht, ich kann mir das selber nicht wirklich erklären, ich weiß nur, dass ich das bin, seitdem ich denken kann, und in Österreich in quasi circa 16 Jahren als Flüchtling in verschiedenen Flüchtlingsheimen gewohnt habe und immer Probleme hatte mit den Dokumenten, und ja.
Das ist heute noch so wahrscheinlich, oder?
Dass du Genau, ich habe wenigstens einen Aufenthaltstitel, ich darf arbeiten. Für die Staatsbürgerschaft muss ich circa 3 Jahre lang Vollzeit arbeiten. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man auch Staatsbürger werden kann.
Und du hast jetzt quasi gute Chancen, dass das dann...
Genau, also es schaut besser aus als vor einigen Jahren.
Verstehe. Und dein Vater war drogensüchtig, hast du mir erzählt?
Ja, er ist es noch immer.
Ah, ist es noch immer, okay.
Genau, also seit ich ihn kenne, seit ich denken kann, war er immer abhängig. Das habe ich als Kind nicht so mitbekommen, aber wie ich älter geworden bin, habe ich das immer mehr besser realisiert, was da eigentlich abgeht.
Und das hat auch auf dich dann abgefärbt oder
du warst das ja gewöhnt? Ja, ich habe mir das immer geschworen, dass ich nie rauchen werde, ich werde nie da in diesen Drogensumpf reinsteigen. Irgendwann mit 17, 18, irgendwann hat man einfach die Hoffnung aufgegeben, dass man endlich rauskommt aus dem Flüchtlingsheim, endlich eine Perspektive hat. Dann habe ich selber angefangen zu konsumieren, aber auch zu verkaufen zugleich.
Und das hast praktiziert in den Flüchtlingslagern sozusagen?
Genau.
Also das war ja dein einziger Wohnort jahrelang?
Genau, in verschiedenen. Ich habe dann auch außerhalb verkauft und wurde auch zweimal verurteilt im Nachhinein später. Ja.
Bumm. Also man kann von sehr schwierigen Umständen sprechen. Du hast da gesagt, dass das Problem, soweit ich das richtig verstanden habe, ist, dass man eben keine Perspektive hat, wenn man in so Flüchtlingslagern landet, oder? Genau. Man darf nicht arbeiten.
Genau.
Und inwieweit ist man dann noch eingeschränkt als Flüchtling?
Man kann dir nicht sagen, wie lang du da jetzt verweilen musst. Ich gehöre zu den seltenen Fällen, wo es wirklich 16 Jahre lang circa gedauert hat.
Wahnsinn.
Ich habe auch von Menschen gehört, die über 20 Jahre schon in Flüchtlingsheimen waren. Es gibt einfach keine richtige Grundlage, wann jemand abgeschoben wird und wann jemand bleiben darf. Das System ist halt nicht perfekt, es sind auch nur Menschen. Und das Schlimmste jetzt, was ich im Nachhinein sagen kann, ist, es ist schlimmer, im Flüchtlingsheim zu leben als im Gefängnis. Weil aus dem Gefängnis weißt du, wann du rauskommst. Du hast deine Frist und du weißt, wenn du, okay, du hast 10 Jahre Frist und dann musst du sie absitzen und dann kommst du raus. Im Flüchtlingsheim weiß man das nicht. Und ich kenne auch viele Leute, die nach ein paar Jahren einfach nach Deutschland oder nach Frankreich umgezogen sind als Flüchtlinge, versucht haben, dort einen Neuanfang zu starten. Und viele halten das gar nicht aus. Und wir haben einfach keine Hoffnung gehabt, weil wir einfach nichts hatten, man konnte uns nirgendwo abschieben. Und auch das wurde dann irgendwann akzeptiert, dass man ja jetzt in ein Eck gesteckt wurde und keine Perspektive hat. Ja, man ist zufrieden, dass man einen Platz zum Schlafen hat, man hat was zum Essen, es geht uns nicht schlechter als den Kindern in Afrika. So habe ich versucht, das immer zu vertragen oder dankbarer zu sein. Aber irgendwann sind die Depressionen gekommen, die Drogensucht, Selbstmordgedanken, alles Mögliche. Und immer die Frage nach dem Sinn des Lebens, warum ist das so?
Was mich noch interessiert, würdest du sagen, dass das Interesse an Arbeiten zu gehen schon da ist in so Flüchtlingslagern? Oder ist das, ich kann mir ja das nicht vorstellen, ich war noch nie in so einem Flüchtlingslager, ich war noch nie Flüchtling zum Glück, aber ist das was man anstrebt, wenn man nach Österreich kommt, dass man jetzt Arbeit findet und dort ein neues Leben aufbaut?
Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Natürlich gibt es welche, die kommen mit der Absicht her, um das auszunutzen. Die sind angefressen, dass jetzt Krieg in ihren Ländern ist. Die geben den westlichen Ländern die Schuld, den Ungläubigen, vor allem den christlichen Ländern. Und ich habe auch Afrikaner erlebt, die gekommen sind und auch sogar auf andere weiße Flüchtlinge so ein bisschen zwider waren, quasi, ihr seid schuld, dass es uns schlecht geht und jetzt sind wir hier und wir haben das Recht zu fordern. Aber es gibt auch die Menschen, die kommen und innerhalb von einem Jahr die Matura machen, die Sprache lernen, sehr begabt sind, sehr zielstrebig sind. Also es ist nicht, man kann nicht alle in einen Topf werfen. Ich habe alles schon erlebt. Ich habe Menschen gesehen, die im Gefängnis einen Aufenthaltstitel bekommen haben. Und dann habe ich Menschen gesehen, die die dreckigste Arbeit im Flüchtlingsheim gemacht haben, die alle Deutschkurse besucht haben, aber trotzdem abgeschoben wurden. Also es ist nicht gerecht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass auch viele IS-Kämpfer auch aus Österreich nach Syrien, Irak gegangen sind und hier unterstützt wurden und sie konnten hier ihren Glauben oder ihre Radikalität quasi ausleben und dann Also es ist nicht perfekt. Mhm. Und das ist schwierig, so mit einem Satz zu formulieren. Ja. Es ist sehr, sehr komplex.
Ja, verstehe ich. Okay, und du hast, jetzt muss ich kurz schauen, wo sind wir? Genau, du bist Christ immer schon gewesen oder beziehungsweise du bist christlich erzogen worden, hast du gesagt. Also genau. Auch dein Papa, der eigentlich immer schon drogensüchtig war, hat dir christliche Geschichten vorgelesen oder zumindest die Lehren der Bibel.
Genau, es ist so, dadurch, dass ich Armenier bin, und auch als Kind schon mit diesem gewissen Stolz erzogen wurde, weil, muss ich kurz erklären, Armenien ist das erste Land auf der Welt, was 301 nach Christus das Christentum als Staatsreligion angenommen hat. Plus Armenien ist das Land von Noah, sagt man, weil die Arche Noah ist auf dem Berg Ararat gelandet und von dem Region Ararat ist das armenische Volk entsprungen. Mhm. Also die Armenier haben so einen doppelten Stolz. Quasi die ersten Christen und Nachfahren von Noah und den Völkermord von den Türken überlebt. Wir sind Christen geblieben. Es wurden über 1,5 Millionen Armenier umgebracht, weil sie Christen waren. Mhm. Und es gibt Völker, die haben den Islam angenommen und haben jetzt zum Beispiel kein Land wie die Kurden. Und das mit diesen Infos wurde ich schon als Kind relativ früh, hat man mir das beigebracht. Ich wurde sehr früh vom Papa auch erwachsen behandelt. Und das hat halt auch mich geprägt, dass ich auch im Flüchtlingsheim, weil ich war mit vielen Muslimen unterwegs, man hat auch mich versucht zum Islam zu konvertieren und ich habe relativ früh auch gelernt, zu diskutieren und meinen Glauben zu verteidigen, obwohl ich ihn nicht verstanden habe. Mhm. Der Glaube wurde halt oberflächlich gelebt, vorm Schlafengehen Vater unser beten, alle tollen möglichen Bibelgeschichten wurde mir erzählt. Ich habe halt als Kind schon das Gespür gehabt, ja, das ist wahr, das ist gut, aber nie verstanden.
Mhm. Verstehe. Du hast mal erzählt, dass du dann immer mehr du hast keine Perspektive gehabt in diesen vielen Jahren des Flüchtlingslagers sozusagen. Und dann waren einige Krisen, die quasi dann nochmal weiter runtergezogen haben. Was waren das zum Beispiel?
Dadurch, dass ich in so vielen Flüchtlingsheimen war, wie in Braunau, in Wien, Dreiskirchen, in Innsbruck, in Bruck an der Mur, in Passail. Ich war zweimal in Niederlande. Die haben uns zurückgeschickt nach Österreich, weil Österreich für uns zuständig ist. Und durch dieses ganze Hin und Her hat man irgendwann keine Perspektive, keine Hoffnung. Dann ist einem alles egal. Dann ist es schon egal, ob man überhaupt ein Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht bekommt, ob man stirbt, ob man abgeschoben wird. Uns war schon alles egal. Wir haben nicht einmal auf die Bescheide geantwortet, wenn ein negativer Bescheid gekommen ist und man wollte uns abschieben. Uns war da schon alles egal. Wir haben da gar nicht das angeklagt. Wir haben es einfach weggeworfen und gesagt, tut's, was ihr wollt. Und irgendwann habe ich dann selber angefangen, Drogen zu konsumieren. Ich habe dann mit dem Marihuana-Konsum begonnen in Dreiskirchen. Ich war dreimal in Dreiskirchen und beim dritten Mal bin ich quasi eingeknickt, habe angefangen zu verkaufen. Mhm. Ich war auch zu der Zeit auch als Dolmetscher tätig, circa ungefähr 10 Jahre lang habe ich als Kind, das war eigentlich Kinderarbeit, das weiß ich jetzt, ich habe früher gedacht, das ist normal, dass ich da jetzt dolmetschen muss, weil ich sehr schnell die Sprache beherrscht habe. Und dadurch, dass ich Dolmetscher war, hatte ich gute Kontakte zu den Ärzten, aber auch zu verschiedenen Flüchtlingen. Und so konnte ich auch mit verschiedenen Dealern mit 17 schon einen guten Kontakt knüpfen und habe dort von dem, was quasi dem Dealern geholfen, da was zu verkaufen, habe immer was abgezwickt für mich, für meinen Konsum und habe immer irgendwie gelernt, da in diesen wilden Gewässern irgendwie zu überleben. Und es ist dann immer schlimmer geworden. Und ich habe aber parallel auch dazu immer gewusst, ja, es gibt einen Gott und das ist falsch. Ich hatte den Glauben, ich habe auch versucht, meinen Glauben immer irgendwie zu verteidigen, aber ihn nie verstanden. Mhm. Und dadurch, dass ich immer tiefer in die Drogensucht gerutscht bin und gesehen habe, dass mein Vater eigentlich selber so ein Wrack ist und sich selber nicht helfen kann. Ich weiß da zum Beispiel eine Situation, kann ich mich erinnern, in Wien. Da hat er mal vor mir sich die Spritze gegeben und die Dosis war zu hoch. Und dann ist er rückwärts, er war auf dem Stuhl, ist er rückwärts zurückgefallen und mit dem Kopf gegen den Heizungsrohr.
Ja.
Und ich bin dann als Kind zu ihm gerannt, habe geschrien, Papa, Papa, ich habe nicht verstanden, was los ist. Und dann ist er so zurück zu sich zurückgekommen und dann hat er gesagt, dass er sich uns von außen gesehen hat. Und er hat gesehen, wie ich zu ihm renne. Mhm. Und er hatte so ein Nahtoderlebnis und er hat gesagt, Gott hat ihn gerettet, damit ich nicht alleine bleibe. Mhm. Und so verschiedene Krisensituationen und irgendwann habe ich halt selber aufgegeben und war immer von falschen Freunden umgeben. Ich hatte nur, weil ich so oft umgezogen bin, musste ich auch immer wieder neue Menschen kennenlernen und habe auch mit der Zeit so ein Misstrauen gegenüber Menschen entwickelt, weil ich gesehen habe, wie viele falsche Menschen um mich herum sind. Man kann niemanden wirklich trauen. Man ist als im Flüchtlingsheim nicht willkommen bei den Flüchtlingen, aber irgendwie der Staat nimmt auch einen nicht auf. Man ist bei den Fremden ein Fremder und auch bei den Einheimischen. Und so habe ich mich immer als Einzelgänger gesehen. Und es gab dann irgendwann die Phase, weil ich auch mittlerweile mich sehr viel mit dem Glauben beschäftigt habe. Ich habe angefangen, selber das zu hinterfragen mit der Kirche. Warum tragen wir jetzt ein Kreuz? Warum müssen wir das küssen? Warum machen wir diese Geste hier? Was ist das mit dem Weihwasser? Was ist es mit Weihnachten und allem? Und durch Facebook und durch YouTube habe ich viel Information gesammelt und gemerkt, dass eigentlich Jesus nichts mit der Kirche zu tun hat, mhm, und Religion nichts mit Jesus zu tun hat. Mhm. Und ich habe mir viele Debatten angeschaut von Christen und Muslimen, von Christen und Atheisten, philosophisch, alles Mögliche und immer wieder bemerkt, dass eigentlich die Christen am besten argumentieren können. Und dass wenn die Muslime oder Atheisten keine Argumente mehr haben, fangen sie an zu lügen oder sie werden aggressiv. Es entwacht ein Streit. Und ich habe halt gemerkt, okay, immer mehr merke ich das intellektuell, dass die Bibel recht hat, weil ich schon so viele Argumente und Grundlagen kenne, aber ich habe das nie mit Jesus verstanden. Mhm. Ich habe nie verstanden, ja, wieso jetzt das Kreuz, wieso Jesus? Ja, ich glaube, dass es Gott gibt, ich glaube, dass er gut ist, ich glaube, dass es Böse gibt, dass es Sünde gibt. Und ich habe dann irgendwann auch begriffen, dass Gott gerecht ist und jemand muss für den ganzen Blödsinn auf der Welt die Verantwortung tragen. Und eigentlich sind die Menschen alle schuld, aber Gott liebt auch die Menschen und will nicht sie für immer bestrafen, sondern er nimmt das auf sich. Er ist Mensch geworden und hat das auf sich genommen. Und ich habe immer wieder in dieser Drogensucht, habe ich versucht, davon wegzukommen, Gott näher zu kommen, habe mich quasi bekehrt immer wieder, aber alleine, komplett. Ich hatte niemanden, der mich da belehrt oder anleitet. Und ich habe immer gedacht, ich muss jetzt auf die Straße gehen und predigen oder missionieren und ich muss ein ganz streng radikaler Christ werden, weil dann bin ich ein Christ. Ich will kein lauwarmer Christ sein. Mhm. Und ich war immer ein lauwarmer Christ in meinen Augen, weil ich immer diese Drogensucht hatte und irgendwie versucht habe, mich an Gott festzuhalten, aber es hat nicht funktioniert. Und es ist dann eine Phase gekommen, wo ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe. Ich habe keine Freunde, meine ganzen angeblichen Freunde haben mich verlassen, weil ich kurzen Erfolg hatte in meinem Drogendealen. Da hatte ich auf einmal viele Neider, weil ich ein bisschen besser verdient habe auf einmal. Ich habe dann die Krätze bekommen, es ist alles innerhalb von wenigen Monaten passiert. Mhm. Ich habe die Krätze bekommen und extreme Muskelverspannungen. Ich war auch extrem im Sport tätig. Ich hatte auch sehr viel Zeit als Flüchtling. Wenn du nicht arbeiten musst, hast du sehr viel Zeit für gute, aber auch für blöde Sachen. Mhm. Deswegen konnte ich mich auch so gut informieren. Aber ich hatte schon so viel Wissen und ich habe mich sehr oft für Gott entschieden, aber halbherzig. Und im Nachhinein weiß ich, Gott hat das alles so geführt, dass ich sehe, dass das alles nichts wert hat. Die Beziehungen, die Drogen, das Geld, die Frauen und alles Mögliche. Und das war schon so weit, dass ich schon kokssüchtig war. Und irgendwann in der Früh bin ich aufgestanden und war so am Balkon und habe mir gedacht, eigentlich weiß ich schon so viel über Gott. Und Gott hat mir so oft gezeigt, was der richtige Weg ist. Und ich muss mich jetzt entscheiden, weil wenn ich so weitermache, bringe ich mich selber um. Ich mache mich selber kaputt, aber Gott hat mich ja erschaffen. Er hat mir Hände gegeben, er hat mir einen Verstand gegeben, meinen Mund gegeben, um es gut zu nutzen. Entweder gehe ich komplett mit Gott und lebe gut, versuche Gutes zu tun, oder ich lebe komplett böse und werde erst recht in die Drogensucht noch tiefer hineinsteigen, werde noch krimineller, werde die Menschen ausrauben und werde zu jedem schlecht und böse sein. Ich kann nicht so einen Mittelweg gehen. Mhm. Entweder oder. Soweit habe ich es begriffen und ich habe dann zu Gott gesagt, Gott, bitte hilf mir, dass ich endlich aufhöre mit den Drogen, dass ich will jetzt wirklich komplett mich dir unterordnen, ich will komplett mein Leben dir hingeben. Ich habe mich schon so oft bekehrt und ich habe so oft auch nicht verstanden, was da vor sich geht. Das war wirklich so ein Hin und Her, ein Kampf. Und Selbstmordgedanken, alles drumherum hatte ich schon. Und dann habe ich das mit Gottes Hilfe geschafft, einen kalten Entzug zu machen. Ich habe circa 2-3 Wochen lang Albträume gehabt, komplett schweißgebadet. Und dann war ich irgendwann weg von der Sucht und habe jetzt nicht gewusst, wie geht's weiter. Ich war noch immer so ohne Arbeit. Mittlerweile hatte ich die Arbeitserlaubnis, aber das war so eine schwammige Sache. Da gibt es verschiedene Aufenthaltstitel. Und ich hatte halt gewusst, weil ich davor in einem Online-Bibelkreis war und da haben mich Christen ein bisschen belehrt, was es bedeutet, Christ zu sein. Christus ist für alle Sünden gestorben. Du musst dich nicht immer wieder bekehren. Und ich habe halt das immer wieder gemacht. Ja, kurz von der Drogensucht weg, dann zurück, wieder zu Gott. Abgefallen und wieder versuchen mit Bibel lesen, aber nie verstanden, dass ich schon errettet bin und ich aus Gnade lebe und nicht jetzt Gott meine Liebe beweisen muss durch Gesetzeseinhaltungen und brav sein und. Und Gott hat durch ein Wunder das dann geschenkt, dass ich dann zu einer Glaubensgemeinschaft gefunden habe, wo ich noch mehr im Glauben unterrichtet wurde, belehrt wurde, erbaut wurde, wo ich hatte schon so viel Wissen und ich konnte das alles nicht einordnen und irgendwann sind die ganzen Aha-Momente gekommen. Ah, okay, ich habe mich schon einmal bekehrt und das reicht und das war alles ein Prozess, um im Glauben zu wachsen. Mhm. Das ist normal, dass man als Christ fällt und diese Gewissensbisse hat, weil ich habe keinen gekannt in meinem Drogenumfeld, der ein schlechtes Gewissen beim Kiffen hatte oder nach dem Kiffen. Mhm. Und ich hatte sehr oft schon beim Jointbauen schlechtes Gewissen und habe sehr oft das Gras im WC runtergespült und am nächsten Tag wieder was gekauft. Mhm. Und ich hatte immer diesen Kampf und ich habe das nie verstanden, bis mir Geschwister erklärt haben, das ist der Heilige Geist, der in dir wirkt, der widersteht der Sünde und eigentlich kann ich mich entscheiden. Ich habe die Freiheit zu wählen, will ich sündigen oder nicht. Und ich habe das so sehr gebraucht, dass man mich unterrichtet, weil ich war auch durch YouTube, habe ich sehr viel Gutes konsumiert, aber auch Irrlehren. Ich war eine Zeit lang in der adventistischen Irrlehre gefangen, habe versucht, den Sabbat einzuhalten, habe versucht, Speisegebote einzuhalten. Ich habe sehr viel Gutes gelernt von den Adventisten, aber man hat mir nie erklärt, dass ich jetzt schon errettet bin, weil Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und auch als Kind wurde ich vom Papa so erzogen, ja, irgendwann gibt's das jüngste Gericht und Gott wird entscheiden, wer in den Himmel kommt oder nicht. Das kann man nicht wissen. Also man lebt quasi so hoffnungslos. Man versucht gut zu leben, Gott zu gefallen, zu beten, Gutes zu tun, aber man weiß nie, ist man jetzt akzeptiert oder nicht? Für was ist dann Jesus überhaupt gestorben? Brauchen wir ihn ja nicht, wenn wir mit der eigenen Taten gerecht werden können vor Gott. Und man hat mir das eben alles erklärt, dass Jesus alles getan hat. Und es ist genug. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und weil wir eben nicht aus eigener Kraft errettet werden können, bleibt nur der Glauben übrig, um sich durch Jesus für den Himmel zu qualifizieren. Und seitdem ich das alles weiß, ist der Frieden da. Dadurch konnte ich erst auch von der Drogensucht wegkommen. Und seitdem ich auch mich wirklich entschieden habe, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, und Gott sagt, alles, was ich zum Leben brauche, wird er mir geben. Dann hat alles funktioniert mit Aufenthaltstitel, mit Arbeit. Ich konnte endlich meinen Führerschein machen. Ich habe richtige Familie gefunden, Glaubensgeschwister, viele Freunde. Eine Ausbildung zum Fitnessbetreuer habe ich gemacht. Also dann ist alles nacheinander, hat funktioniert. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wenn man Christ wird, gleich erfolgreich wird. Mhm. Es hat, als Christ hat man auch seine Nöte. Und man lernt auch, dass Gott auch in den schwierigen Zeiten da ist und einen durchträgt und immer wieder spricht. Und ich habe das so oft erlebt, dass Gott durch sein Wort spricht, dass er lebendig ist, dass er meine Gedanken liest, wenn ich alleine im Zimmer bin und zu ihm bete und ihm meine Sorgen auftrage und teilweise nicht weiß, welche Bibelstelle ich lesen werde und aufschlage und Gott spricht genau in die Situation hinein und immer wieder darf ich erleben, dass Gott da ist, auch wenn es ab und zu so ausschaut, als ob er nicht da ist. Mhm. Dass einfach Gott so genial ist und einfach lebt.
Schön. Toll. Ich glaube, du hast ziemlich alles schlüssig gesagt. Also ich habe jetzt mal keine Fragen mehr an dich. Gibt es noch von deiner Seite was, was du jetzt noch anbringen willst, bevor ich dich um den Schlussgedanken bitte?
Es ist wichtig, sich zu fragen, woher kommen wir, warum sind wir hier und wohin gehen wir? Das sind die drei wichtigsten Fragen, die jeder Mensch in seinem Leben irgendwann stellen wird oder stellen sollte. Ich hatte im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass ich als Flüchtling so viel Zeit hatte, mich so viel philosophisch mit Religionen, mit Wissenschaft, alles Mögliche zu beschäftigen, um zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Viele Menschen haben durch die Arbeit, durch Hobbys kaum Zeit. Viele müssen von ihrem Alltag ausgerissen werden, durch Krankheit, durch irgendwelche Krisensituationen, dass sie zum Nachdenken kommen. Ich hatte so viel Zeit zum Nachdenken und Gott hat es benutzt, um sich sehr oft zu offenbaren. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, um sich für den richtigen Weg zu entscheiden. Hm. Und es ist sehr wichtig zu wissen, vor allem hier den Frieden zu haben, was passiert jetzt im Leben, wie stehe ich gegenüber von Gott, aber auch, wie stehe ich dann vor ihm, wenn ich sterbe. Und jeder hat die Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen. Will ich mit Gott leben oder ohne Gott leben? Und es wäre dumm, ohne ihn zu leben, weil er hat uns das Leben gegeben. Und er beantwortet alle wichtigen Fragen. Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Leid und Krankheit? Warum gibt es uns? Also es macht nur Sinn, sich mit ihm zu beschäftigen. Und er lebt. Jesus Christus lebt. Er ist vor 2000 Jahren auferstanden. Und es ist jetzt 2025 und er lebt noch immer, er spricht noch immer zu Menschen, es gibt noch immer Wunder und man kann ihn erleben. Gott kann einem so viel Argumente und Beweise geben, wie jemand braucht, um sich für den Glauben zu entscheiden. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde gerne glauben, aber ich kann nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt, nur wir sind Egoisten, wir wollen unser eigener Gott sein und uns passt es nicht, wenn jemand uns sagt, was richtig und falsch ist. Aber Gott sagt, er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade und diese Gnade ist einfach so, so unglaublich groß und ich kann jedem das nur ans Herzen legen, dass man sich wirklich, dass man einfach mit Gott spricht und nach der Wahrheit fragt, Herr, was ist die Wahrheit? Bitte sprich zu mir.
Danke, David, für diese inspirierende Geschichte. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen zu unseren Zuschauern, Zuhörern? Bist du fein?
Ja, ich könnte eigentlich sehr viel noch sagen. Ich habe eigentlich sehr viel erlebt und ich kann nur sagen, dass Einmal hat einmal einer zu mir gesagt, Christen sind so wie Menschen, die auf Drogen sind, aber ohne Drogen. Die sind immer so happy und die reden von Sachen, die sie nicht verstehen, die sie nicht sehen. Und ich kann nur sagen, jeder Mensch will glücklich sein. Einer sucht das bei Reichtum, bei den Frauen, beim Materialismus, bei den Drogen, bei Anerkennung. Und keiner kann uns wirklich so glücklich machen wie Gott. Er ist die Hauptquelle, aber es ist auch wichtig zu verstehen, warum man leidet, warum gibt es das Problem mit Sünde, warum sehen wir Gott nicht, warum erleben wir ihn nicht. Da gibt es einen Konflikt zwischen Mensch und Gott. Und Jesus ist die Lösung. Er hat für alles bezahlt. Es ist ein Geschenk, zum Königreich Gottes zu gehören. Und nun weiß ich, dass ich ein Staatsbürger von Gottes Reich bin und ich habe kein Problem mehr, staatenlos zu sein hier auf der Erde, obwohl ich das noch immer bin. Und ich weiß, dass Gott da einen Plan hat und Gott hat auch mich schon benutzt, um zu Max zu sprechen, der schon hier war.
Im Podcast, ja.
Genau, der hat dann in der Berufsschule zu Jesus gefunden und wie gesagt, es ist einfach, es ist besser als jeder Hollywood-Film. Es kann nicht spannender sein als mit Gott. Also es lohnt sich wirklich, gewisse Sachen zu opfern, gewisse Zeit, gewisse Energie, um sich mit Gott zu beschäftigen. Und Gott wird sprechen. Er wird einem nicht im Stich lassen. Er wird nicht ein Gebet unbeantwortet lassen. Das möchte ich jedem wirklich mitgeben, dass man das noch nutzt, solange man kann, solange man lebt und solange man die Möglichkeit hat, überhaupt Internet zu benutzen, Bücher zu lesen. In manchen Ländern haben die keine Möglichkeit, irgendein Buch zu lesen, weil Krieg oder Not ist und uns geht es so gut hier und man sollte diesen Segen richtig ausnutzen.
Danke.
Bitte.
Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün@gmail.com. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann teil sie gerne, beziehungsweise natürlich auf den ganzen Kanal. David, danke, wie gesagt, für dieses inspirierende Lebenszeugnis, diese Lebensgeschichte. Und ich wünsche dir echt alles Gute und auch, dass das auf dieser Erde nur gut geht mit deiner Staatsbürgerschaft. Und ja, danke fürs Dasein, fürs Zeitnehmen und dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.